Ich fand Regeln doof. Das hat mir auch den Zugang zur Kunst wahnsinnig schwer gemacht, weil ich dachte, das hätte halt auch alles nur mit Büffeln zu tun und sich an Regeln halten.
Herzlich willkommen in Folge 124 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast nach der Winterpause. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist der deutsche Künstler Tim Beresheim. Tim lebt und arbeitet in Aachen. Gerade hat seine neue Ausstellung in Berlin bei Griesebach eröffnet. Seine Arbeiten entstehen aus einem Zusammenspiel von Zeichnung, Fotografie, 3D-Modellierung und algorithmischer Bildverarbeitung. Darüber hinaus hat er ein bewegtes Leben hinter sich, von dem er uns nun erzählen wird. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Tim Beresheim.
Herzlichen Dank für die schöne Einladung.
Lieber Tim, wir freuen uns auch sehr, dass du heute unser Gast bist. Du bist Künstler und zwar einer, der mit neuen Technologien arbeitet. Von Computer-Generated Imagery, also CGI, das kennt man aus Videospielen oder Hollywood-Filmen, über Hochleistungsfotografie bis hin zu 3D-Drucken. Ehe wir aber noch näher auf deine Arbeit eingehen, würde ich dich gerne gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher kennenlernen.
Gerne.
Du bist gebürtig aus Heinsberg, das ist eine Kreisstadt im Westen Deutschlands, kurz vor der niederländischen Grenze. Ganz kurz, glaube ich sogar, oder?
Genau, es ist kurz vor dem westlichsten Zipfel Nordrhein-Westfalens, ja.
Okay. Dort bist du geboren, nehme ich mal an, und auf jeden Fall aufgewachsen, soweit ich gelesen habe.
Ja.
Und dort hast du mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen und dich dann in diversen Punkbands betätigt. Da lohnt sich erfahrungsgemäß die Frage, welche Namen hattet ihr denn?
Oh, furchtbar. Oh, furchtbar. Das habe ich alles in ein kleines Kästchen gepackt. In das Kästchen gucke ich nicht rein.
Kommst du auch nicht mehr ran, oder?
Nee, das waren auch alles immer nur wahnsinnig kurzlebige Kapellen, weil ich einfach nicht zur Performance auf der Bühne und so richtig tauge. Also mir macht Gitarre spielen Spaß, mir macht das auch im stillen Kämmerlein Spaß, aber zusammen mit anderen ist, das ist zu schwierig für mich. Das schaffe ich vor Scham irgendwie nicht.
Oh, deshalb auch der Zusatz, bei Wikipedia habe ich ihn gefunden, er tritt aber selten auf. Ich habe gedacht, das könnte Teil des nihilistischen Konzepts sein, aber du hast gerade erklärt, nein, du trittst einfach nicht gerne auf, jedenfalls nicht so.
Nee, fühle ich mich nicht wohl mit, nee.
Du interessierst dich aber wohl, seit du 16 bist, sehr für Mathematik und für Computer. Warst du dann sowas wie ein früher Nerd?
Ich glaube schon. Das ist auch schon viel früher in mir irgendwie angelegt gewesen. Also ich habe schon unglaublich früh angefangen, weil es da ja noch nicht so richtig den C64er und so gab. Ich war ein bisschen früher dran. Ich bin 75 geboren. Das heißt, wir reden über so 82, 83. Da habe ich dann, weil mein Vater eine größere Firma hatte, so ein IBM XT bekommen. Und da gab es nicht mal Spiele für. Aber irgendetwas an diesem Kästchen hat mich euphorisiert. Das fand ich irgendwie irre spannend.
Was hat das mit der Firma zu tun? Fiel das da sozusagen ab, weil welche bestellt
wurden? Das fiel da ab.
Ah, okay.
Genau.
Ja.
Genau, das fiel da schon aus der Generation raus und die brauchten einen größeren. Dann gab es das Kästchen da auf einmal.
Mhm. Und was ist C64?
C64 war der Commodore 64. Das war so der erste Heimcomputer, mit dem man so richtig spielen konnte und den man programmieren konnte. Der kam aber so ein bisschen später.
Okay. Das heißt, du warst wahrscheinlich von deinen Freunden oder in deinem Freundeskreis der erste und einzige, der so ein Ding hatte, oder?
Ja.
Ja.
Mhm, das stimmt.
Und hast dir dann alles wahrscheinlich Learning by Doing selber beigebracht, oder wie lief das?
Das lief genau so und habe ich bis heute als System für mich weitergehalten, ne? Dass ich selber die ganze Zeit mir Systeme und Prozesse überlege.
Ja. Ja. Du hast das Gymnasium dann in der 13. Klasse verlassen, ohne Abschluss. Ja. Jemand, der so kurz vor dem Ziel ausschaltet, das hört man nicht häufig. Was war da los?
Ach, das hat auch alles früher schon angefangen, dass Schule bei mir nicht so richtig gut funktioniert hat. Also ich fand schon die Grundschule fürchterlich.
Ja.
Und dann das Gymnasium in Heinsberg, da bin ich nach der 10. Klasse auch im hohen Bogen runtergeflogen und bin dann aufs Internat gekommen. Und im Internat hatte ich dann schon so mein quasi Erwachsenenleben, ne? Also wenn du mit 14, 15 aufs Internat kommst und dann nicht mehr so oft zu deinen Eltern fährst, dann hast du ja schon so ein anderes Leben. Und da war es mir dann einfach, dann im Dezember der 13. Klasse zu sagen, das passt mir jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich hier weg.
Ja, welches Internat war das?
Internat Haus Overbach, ein salesianischer Orden.
Und Da hat keiner versucht, dich zu überreden und zu sagen, nein, du bist ganz kurz davor, das schaffst du, nein, du bist raus.
Da war ich schon mit meiner Frau zusammen. Also wir haben uns in der Schule kennengelernt.
Okay.
Ich bin ja aus Gründen schon aufs Internat gekommen, sagen wir mal, die damit zu tun hatten, dass das alles nicht so richtig für mich funktioniert hat. Und dieser Autodidakt, den wir eben angesprochen haben, der war da schon angelegt. Also ich hatte keine Lust, mir sagen zu lassen, was ich zu lernen habe. Irgendwie war ich renitent.
Verstehe. Ja. Du hast ein Problem gehabt mit eben dem deutschen Bildungssystem als Institution, die dir sagt, jetzt das lernen, hier bitte auswendig und so weiter. Das hört man ja wiederum häufiger.
Richtig, und das hat mir auch den Zugang zur Kunst, was ja dann später irgendwie interessanter wird, wahnsinnig schwer gemacht, weil ich dachte, das hätte halt auch alles nur mit Büffeln zu tun und sich an Regeln halten. Und ich fand Regeln doof.
Und als du dann runter bist, was hast du dann gedacht, was du machst?
Ich wollte eigentlich nur auf Konzerte gehen und mit meinen Freunden abhängen und wollte eigentlich gar nicht produktiv mitmachen. Das ist natürlich auch keine große Gegenliebe in meinem sozialen Umfeld gestoßen. Aber das war eigentlich mein Plan.
Ja.
Nicht teilnehmen, sondern Freiheit genießen irgendwie. Ja.
Ja, und das hast du auch eisenhart durchgezogen wahrscheinlich.
Das habe ich bis 25 durchgezogen, ja.
Du hast dann aber auch, ich zitiere jetzt immer, weil das ist meine beste Quelle hier in der Vorbereitung auf dich, aus dem Wikipedia-Eintrag. Ja. Du hast dann ein Studium der Informatik. Also erstmal hast du die Fachhochschule erlangt, indem du bei einem Bauunternehmen gearbeitet hast.
Ich war ein Jahr auf dem Bau und das war aber schon dann so gelenkt, liebevoll von meiner damals Freundin, jetzigen Frau, die gesagt hat, komm, mach doch mal, ne?
Ja.
Ja, und die hat sich da so drum gekümmert. Ich hatte gar keinen eigenen Antrieb in die Richtung.
Ja, und da kann man über den Zugang eben dann diese Fachhochschulreife kriegen, ja, wenn man praktisch arbeitet, ja, ist das so?
Ja, genau. Also ich hatte ja ein Fachabi.
Ja.
Und dann muss man ein Jahr ein gelenktes Praktikum machen und dann darf man an der Fachhochschule studieren. Hm?
Und da hast du dann mit Informatik begonnen und auch wieder abgebrochen.
Auch wieder abgebrochen, richtig, ja.
War aus oben genannten Gründen. Müssen wir nicht nochmal.
Genau.
So, und dann kommt auch wieder was ganz Spannendes. Du hast echt ein bewegtes Leben nämlich hinter dir. Du warst in den darauffolgenden 2 Jahren Drehbuchassistent für Burkhard Driest. Ich weiß nicht, wie sehr der ein Begriff ist. Bei mir läutete so ganz entfernt irgendwas. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Der hat verschiedene Dinge beim Film gemacht, Schauspieler, Drehbuchautor, aber hat seine Karriere begonnen als Bankräuber.
Mhm.
Und hat sozusagen in der Verarbeitung dieser Karriere ist er beim Film gelandet. Wie hast du den kennengelernt?
Den habe ich kennengelernt auch wieder. Meine Frau war da der Postillon d'Amour, die hat sich darum gekümmert, die hatte gesehen, dass in Belgien wie hieß das damals? Es gab ja so viele Berufe, die es nicht mehr gibt, aber ich glaube Mediengestalter oder sowas wurde da gesucht.
Okay.
Und dann habe ich mich auf dieses Praktikum gemeldet und ihn dann kennengelernt. Und dann haben wir aber schnell gemerkt, oder ich hatte schnell gemerkt, dass das zu viel mehr taugt als so Mediengestalter und mit Computer irgendwie Bildchen machen oder so. Dass da viel mehr für mich zu holen ist, weil der Burkhard ja so ein Leben führte als Modell, was mir so am Dorf nicht zugänglich war. Ne? Der hatte so ein Modell, dass man quasi am Artefakt arbeitet und über das Artefakt am Leben teilnimmt. Der hatte auch keinen Bock, produktiv an Gesellschaft teilzunehmen. Der war auch so ein freiheitsliebender Heini.
Ja.
Aber der konnte halt teilnehmen in einer Form von Produktion, also indem man halt was reinstellt in die Welt.
Ja.
Und das hatte mir sofort eingeleuchtet. Und dann haben wir auch, dann hat er das dann in mir auch erkannt, dass das mich begeistert und dann mich wahrscheinlich auch arbeitswilliger macht, die Begeisterung. Und dann haben wir Dramentheorie gebüffelt und Drehbücher geschrieben, ja.
Und zwar 2 Jahre, was ja wirklich dann eine lange Zeit ist.
Ja. Ja, weil mich das so begeistert hat, weil mir das nicht zugänglich war, dieses Lebensmodell vorher.
Dann hast du begonnen, wir sind jetzt übrigens im Jahr 1999, an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig klassische Malerei zu studieren. Das ist ja auch wieder ein Sprung. Wie kam das?
Also es kam daher, dass ich eigentlich Film da studieren wollte. Ich wollte bei Burkhard, habe ich dann gesagt, okay, mich interessiert jetzt der Film maßgeblich. Und da ein Freund von mir an der Kunstakademie Braunschweig Malerei studierte und es dort eine Filmklasse gab, dachte ich mir, ach, das ist ja toll, dann gehe ich da hin und dann will ich das da studieren. Und weil die dann so eine Aufnahmeprüfung haben, wo man dann auch ohne Abi irgendwie den Zugang bekommt, hatte ich das Glück, die Grundklasse, da den Maler Hartmut Neumann kennenzulernen. Oder ich war dann bei ihm in der Klasse und der hat dann die Liebe in mir zum Standbild erweckt.
Verstehe, zum Standbild, sagst du nett. Jetzt hast du das ein halbes Jahr lang gemacht und bist dann nochmal gewechselt, und zwar an die Kunstakademie die Düsseldorf zu Albert Oehl. Mhm. Wie erinnerst du den?
Den erinnere ich so, dass ich, es war ja 99, 2000, da der Millennium, und an der Akademie in Braunschweig gab es ja kein Know-how abzugraben, wie man mit dem Computer Bild macht. Es gab ja keinen Lehrer, der das irgendwie, das Wissen. Das ist ja das, was ich dann am Standbild mir erhofft habe, dass ich sagte, okay, jetzt will ich nicht malen, sondern direkt mit dem Computer da irgendwie einsteigen.
Ja.
Und da gab es kein Know-how. Und ich wusste von Albert Oehl, dass der Computerbilder macht.
Ja.
Das war ja dann so ähnlich, also so eine ähnliche freiheitsliebende Type wie Burkhard Driest. So habe ich den kennengelernt. Und dann haben wir auch ganz gut gefunkt. Das hat, war eine tolle Zeit.
Was war das wichtigste Learning? Was würdest du sagen? Was erinnerst du?
Eine Zugang zu einer Form von Konzentration, die ich vorher nicht kannte.
Aha.
Einfach mal 5-6 Stunden die Klappe halten, aufs Bild gucken
und
vielleicht noch leise Musik dazu hören und nachdenken, wie es weitergeht. Das war bei mir vorher auch nicht angelehnt, weil ich eher eine ungeduldige Type bin.
Impulsiver so.
Ja, genau.
Hm. Und wie erinnerst du ihn persönlich?
Sehr, ja, ein hochintelligenter, charismatischer, freundlicher, vorsichtiger, toller Typ einfach, mit dem man eine Menge Spaß und Wissen abgleichen kann und der aber in so einer Konzentration auch die ganze Zeit ist, die mich total begeistert hat.
Also
es war, aber der hat natürlich dann auch da durch die Konzentration dann so eine Kryptik im Miteinander und so weiter, die mir auch nicht, also die ich nicht kannte, die mir irgendwie fremd erschien, aber das war auch alles faszinierend und toll.
Das hast du super beschrieben. Du hast dann auch diese Akademie nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen.
Ja, ich war ja gar nicht richtig drin. Ich war ja
okay,
nur 2 Wochen da und dann, hat der Albert mich unter seine Fittiche genommen.
Mhm. Okay. Dann hast du noch einen Freigeist kennengelernt, nämlich Jonathan Mese.
Mhm.
Wie kam es dazu und was kam dabei heraus?
Das kam über eine Begegnung mit Albert. Wir waren mit Jonathan abends essen. Da hatte er, glaube ich, eine Ausstellung in Wolfsburg und er war auf der Durchreise. Und mit Jonathan hatte ich direkt dieses Abliefern wollen. Also das andere, also nicht das, diese andere Form von Konzentration und Euphorie, nicht die, für die man lange braucht, sondern wo man sagt, wir treffen uns morgens und abends ist die Schallplatte fertig. Das kann Albert auch, aber der schöpfte aus anderen Sachen. Und bei Jonathan und mir, wir haben da aus so einer gemeinsamen Euphorie für das Abwegige und so weiter, haben wir uns quasi getroffen. Und das war aber auch das erste Mal, außer in der Punkzeit, dass man halt mit jemand sich zusammensetzen konnte und hatte am Ende eines Abends oder eines Tages dann etwas fertig.
Mhm.
Das war begeistert.
Ja. Und ihr habt dann was fertig gemacht?
Ach, wir haben, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren 20 LPs oder sowas gemeinschaftlich produziert. Also vom Artwork über die Musik, über die Lyrics. Das waren alles so abgeschlossene, wie er dann wahrscheinlich sagen würde, hermetische Dinger. Die haben wir abgeliefert.
Ja. Mhm. Und die hast du, glaube ich, selber rausgebracht, weil du hast dann auch gegründet ein Label, oder?
Ja, genau.
Hm. Mhm.
Ja.
Und immer hast du die bildende Kunst dabei weiterverfolgt und in Pressetexten wirst du auch immer wieder als Pionier der computerunterstützten Kunst bezeichnet. Was genau bedeutet das und wo liegt der Unterschied zur computergenerierten Kunst?
Der liegt darin, dass selbst 1999, als ich an der Kunstakademie war und mit dem Computer angefangen habe, Bilder zu machen, wäre es dem Computer möglich gewesen, durch Algorithmen und bestimmte Noise-Patterns Oberflächen zu gestalten oder einfach Bild zu gestalten.
Mhm.
Also generativ, dass der Computer Gestalterisches übernimmt. Und das hat mich aus dem Instinkt von Anfang an nicht interessiert, sondern ich habe genau auf die Stelle geguckt, wo das Analoge und das Digitale sich trifft und habe das nie als eine Trennung erlebt, sondern immer nur geguckt, wie kriege ich diese beiden Dinge als gemeinschaftliches als gemeinschaftlichen Raum funktional für uns als Menschen. Und dafür braucht man die analoge Welt und die digitale Welt, die für mich nur eins ist. Aber diese strenge Trennung, die herrscht ja immer noch in den Köpfen und muss man ja irgendwie auch formulieren.
Ja.
Und das Computerunterstützte ist, dass der Computer bei einer Transformation von analogen Verhältnissen und Arbeiten behilflich ist, um zu etwas, wie ich finde, Neuem zu kommen.
Ja.
Und das Generative wäre, dass der Computer einfach für uns Bilder macht. Und das finde ich stinkend öde.
Ja, verstehe. Du machst monumentale Wandarbeiten, Fotografien, Siebdrucke, Computerprints, Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und verschränkst dabei, das hast du gerade schon erklärt, das Analoge mit dem Digitalen. Deine Methode nennst du künstlerische Gegenwartsarchäologie. Inwiefern wird die Archäologie, die Altertumsforschung, wie wird die denn gleichzeitig Gegenwart?
Da geht es ja um quasi den Ritt auf der Rasierklinge, wann ist das Jetzt vorbei? Ne? Und im Jetzt ist es ja so, dass wir es mit unendlich vielen nicht offensichtlichen Prozessen und Technologien gerade zu tun haben.
Mhm.
Und ich finde, die Kunst hat die große Chance, ein anderes Tempo vorzugeben, als es unsere Außenwelt gerade ermöglicht. Und in diesem anderen Tempo suche ich und buddel ich nach Prozessen, die etwas mit dem Begriff des kognitiven Werkzeugs zu tun haben, dass ich halt hingucke, was kann dieses Werkzeuge, deren wir uns gerade gar nicht so gewahr sind, wie können wir die rausholen, uns in Ruhe nochmal angucken und überlegen, was bedeuten die für unseren Alltag?
Mhm.
Dafür braucht man ein anderes Tempo. Und der Begriff, den schreibe ich mir nicht selber zu, sondern der ist von außen mal gesagt worden.
Okay.
Der hatte was mit einem Projekt zu tun, was ich in den Urzeithöhlen gemacht habe, weil ich da eine Analogie zu unserer Jetztzeit für mich entdeckt habe.
Verstehe. Auch aus einem Pressetext stammt der Satz, man solle anlässlich deiner Ausstellung seine Beziehung zu digitalen Medien hinterfragen. Inwiefern kann man das denn wohl überhaupt noch? Wird das Digitale nicht sogar eher immer identischer mit unserem Dasein?
Genau, das ist eine Welt.
Hm.
Und man muss da gar nichts überprüfen, sondern man muss nur, was man zu jeder Zeit überprüfen sollte und darf, ist natürlich, taugt das was für uns als Menschen? Ist das jetzt eher, ist das gut für uns oder ist das eher schädlich?
Ja.
Das gilt ja so für ziemlich alle Prozesse, die wir gerade in der Welt haben.
Ja. Gerade hat eine Ausstellung von dir bei Griesbach eröffnet. Magst du sie uns beschreiben? Was sehen wir da?
Wir sehen 10 grafische Blätter in dem Format 1x10x90 und sie sind das Ergebnis eines größeren Prozesses, bei dem der Computer unterstützend, wie wir eben in der Trennung erfahren haben, behilflich dabei war, sich ein Bild zu machen von einem großen partizipativen Prozess, der mit Grundschulkindern angefangen hat und eine Flugshow beinhaltete und am Ende dann, nicht am Ende, es ist nicht das Ende, aber wo auch ich als Künstler dann auftauche, um dem Ganzen dann eine Form zu geben, die sehr kunstähnlich ist.
Ja. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, den Prozess?
Ja, gerne. Der Prozess war folgender, dass es einen Innovationsstandort gibt in Aachen, der nennt sich da, das ist der Flugplatz Merzbrück.
Mhm.
Und es gab den ausgesprochenen Wunsch der Stadt, dass ich mir einen Gedanken über diesen Ort mache, der ja für Transformation auch steht. Ich meine, der wie viele andere Orte für Transformation steht, wo man aber die Innovation nur spärlich entdeckt, wenn man da mit flüchtigem Blick drauf guckt. Man denkt, da fliegen immer noch die Flugzeuge mit Benzin und so weiter in die Luft. Aber da passiert natürlich auch diese E-Mobility und die ganzen anderen forschenden Themen, die an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule hier angesiedelt sind.
Ja.
Und ich dachte mir, wie schön, wenn man da ein Kunstprojekt machen kann. Da bin ich dann an die Grundschule meiner Kinder gegangen, an der die vor 10 Jahren dann noch oder vor 5 Jahren dann zu Besuch waren.
Ja.
Und habe da einen kleinen Vortrag gegeben, wo die Einlinienzeichnung kunsthistorisch vorkommt. Und diese Einlinienzeichnung, also die Zeichnung, wo man den Stift nicht absetzt, schon mit dem erklärten Ziel, was ich den Kindern auch erklärt habe, diese Formen und Linien werden dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich 3 Wochen später, von einem Kunstflieger mit einem Flugzeug und Rauch in den Himmel gemalt.
Ja.
Also, dass die Materialgeber werden schon mal für diesen ersten Transformationsmoment.
Ja.
Und dann gab es dann diese Flugshow vor den 400 Gästen, also den Kindern, die mitgemacht haben und Externen. Und dann sind wirklich dann Elemente dieser vielen Zeichnungen von Walter Kampsmann in den Himmel geflogen worden. Und diese Flugbahn, die habe ich von der FH Aachen aufzeichnen lassen mit Hilfe von Sensoren. Also diese Maschine hatte 10 verschiedene Sensoren, die die unterschiedlichsten Daten geliefert hat, also von den gyroskopischen Kräften zu GPS und PS und so weiter. Ne? Alles mal aufnehmen lassen, um zu schauen, was kann dieses Ding denn an Material produzieren. Und vor Ort gab es dann ein Sommerfest, wo dann auch die Kinder motiviert worden sind, Buntstiftzeichnungen anzustellen.
Okay.
Und aus dieser Kombination, also aus diesen drei Materialgebern, habe ich dann mir die Daten genommen und die im Atelier im Sinne der Kunst für mich zerschnitten. Also es geht nicht darum, so eine Technikmasturbation zu machen, sondern der Kunst auf die Schliche zu kommen, also neuen anderen Prozessen. Und ich habe diese Datensätze so zerschnitten, dass ich Formen bekommen habe, die gestisch erscheinen, und lasse diese Daten der Maschine, die Buntstiftzeichnung, die die Kinder vor Ort angefertigt haben, durch den dreidimensionalen Raum ziehen.
Okay.
Und dann kommen wir zu einem interessanten indexialischen Verhältnis des Bildes zu der Situation, wie es gewesen ist, und kommen aber zu einem Bild, was quasi oszilliert zwischen Malerei und Fotografie. Man kann es nicht so richtig benennen, welches Arbeiten zu diesen 10 Blättern geführt hat.
Okay.
Und das ist das, was man sehen kann bei Griesebach.
Ja. Verstehe. Computer unterstützt eben.
Genau.
Ja. Bis wann können wir die Ausstellung noch sehen, Tim?
Ich glaube noch bis zum 20. Januar. Noch knapp.
Sehr schön. Also nichts wie hin da. Wir kommen jetzt auch schon wieder zu unseren letzten beiden Fragen, Tim, die wir jedem Gast hier in dem Podcast stellen und wovon du auch nicht verschont bleibst. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und natürlich auch warum?
Wahnsinnig gern bin ich im Musée d'Orsay.
Okay.
Ich lebe in Aachen und bin durch den geografischen Joker, der damit verbunden ist, bin ich halt in 2:20 in Paris und darf da oft sein und bin da auch oft. Und das ist ein Museum, gerade mit den Impressionisten, Expressionisten vor Ort, also die ganzen Bonnard-Bilder und so weiter, das ist etwas, von dem ich nicht genug bekomme, weil die so Beweis tragen, dass die seltene Farbpalette auch nach 110 Jahren immer noch scheppert.
Ja.
Das ist das, was mich interessiert da vor Ort, ja.
Und Tim, wenn ich dir jetzt ein Kunstwerk schenken würde und du könntest dir jedes auf dieser Welt aussuchen, welches wäre das dann?
Ich glaube, das wäre so eine Gouachenmappe von Magritte, die der so in den 40ern gemacht hat, die so sehr comic-mäßig daherkommt, so ein Baum mit einer Nase und so.
Okay.
Ich behaupte, ich hätte gerne von Giovanni Battista Bracelli diese Bizzarri-Mappe, diese barocke Radierungen, die sehr computermäßig aussehen, aber 600 Jahre um Puckel haben. Die hätte ich lieber.
Wunderbar, Tim. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Herzlichen Dank.
Das war Folge 124 von Dies auch zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.